Johannes 12, Vers 24 ist der Vers, den Konrad Straub jetzt zur Textlesung vorgegeben hat. Amen, Amen, oder wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wir wollen beten. Vater der Herrlichkeit, wir danken dir für unser Zusammenkommen. Danken dir, dass du in besonderer Weise wirken und handeln willst in der Gemeinschaft mit und unter dir. Danken dir, dass du einen Segen versprochen hast, wo die Deinen zusammenkommen, durch deine Gegenwart, durch dein Reden und Wirken. Danke, dass du unseren inneren Kompass neu ausrichten willst auf dich. Danke, dass du uns gewiss und fest machen willst. Danke auch für dein tiefes Erbarmen, wo wir ängstlich und verzagt sind. Danke, dass du das verstehst, dass du uns nicht verwirfst, sondern uns hältst und trägst. Du bist der Garant und du bist der Treue. Du wirst, der du das gute Werk angefangen hast, es auch vollenden. Und nun danken wir dir auch für diesen Abend. Überall, wo die Deinen zusammenkommen unter deinem Wort, segne den Lauf deines Wortes. Wir bitten dich für unseren Bruder, dass er von dir her reden kann, dass gesagt wird, was du gesagt haben willst. Und dass wir uns nicht von menschlichen Dingen ablenken lassen, sondern wissen, heute Abend redest du und du willst uns persönlich etwas sagen. Wir wollen nicht für den Nachbarn hören, für den, der neben uns sitzt, für den, der gar nicht da ist, sondern ganz bewusst aufmerken, was du jedem von uns zu sagen hast. Danke, dass du deine Treffer auch heute Abend setzt. Amen.
Ja, wir haben heute ein ganz wichtiges Thema, über das eigentlich wenig gepredigt wird. Und meines Erachtens doch sehr, sehr wichtig ist, warum der Weizen nicht ausstirbt. Nicht? Also ich will Ihnen gleich sagen, warum. Weil der Weizen eine ganz große Verheißung hat. Nämlich, wenn er stirbt, dann bringt er viel Frucht. Und der Weizen ist immer zum Sterben verurteilt. Und Jesus vergleicht das ja mit unserem Leben auch. Und das ist das Thema. Jesus hat ja einmal das gesagt, als er seine Jünger rekrutiert hat. Und das ist ihm am allerwichtigsten gewesen. Und das hat sich dann, dieser Gedanke sozusagen wie ein roter Faden durch das ganze Leben gezogen und auch durch die Gemeinschaft gezogen, die Jesus mit seinen Jüngern hatte. Nämlich, ihr müsst wissen, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bringt es keine Frucht. Wenn es aber in die Erde fällt und dort stirbt, dann bringt es viel Frucht. Und dann hat eben Jesus diese ganz wichtige Wahrheit hat er an das Wunder der Natur gebunden. Denn das ist eines der größten Wunder der Natur, die es gibt. Das ist nicht erforscht bis heute. Und das wird man meines Erachtens auch nie wirklich erforschen, warum aus dem Sterben heraus neues Leben entsteht. Neues Leben entsteht also nicht, wenn eine Pflanze hochwächst und dann kommt daneben noch eine andere Pflanze aus diesem Hochwachsen der Pflanze heraus, sondern genau umgekehrt, wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und er stirbt, das heißt, wenn nichts mehr übrig bleibt, dann kommt geheimnisvoll aus diesem Sterbevorgang das neue Leben hervor. Das ist ein ganz tiefes, tiefes Wunder. Und jetzt vergleicht Jesus auch unser Leben mit diesem unerforschlich tiefen Wunder, aus dem aber die ganze Natur besteht. Jesus verspricht auch dir neues Leben, jetzt im Bilde gesprochen, neues Leben hast du in Jesus, das ist klar, aber er verspricht dir jetzt etwas in der Herrlichkeit, wenn du hier in, auf dieser Welt genau diesen Sterbevorgang vollziehst. Wenn du also bereit bist, dein Ego in der Erde sterben zu lassen, dann bringst du viel Frucht. Das hat jetzt also nichts zu tun mit dem, das Heil verdienen. Das Heil können wir nicht verdienen. Das bekommen wir von Jesus geschenkt. Jeder, der an Jesus glaubt, der hat das Heil in Jesus. Das brauche ich jetzt nicht zu sagen, das wissen wir. Aber hier geht es darum, was ich jetzt aufbaue auf diesem Fundament, wie Paulus das sagt, nicht wahr? Dein ganzer ewiger Reichtum, den du aufbaust, wird aus dieser Entscheidung kommen, nämlich aus dem, was du aus der Liebe heraus tust zu Gott und zum Nächsten, obwohl es dir schwer fällt. Das ist mit Sterben gemeint. Und das macht dir der Herr zu deiner großen himmlischen Berufung. 30, 60, 100-fältig. Das ist eine ganz tiefe Wahrheit der Schrift. Nicht, da fährt, jetzt gehen wir wieder zurück in die Natur, da fährt der Bauer auf das Feld hinaus, sät den Weizen auf den Acker, damit dort dieses Naturgesetz in Kraft treten kann. Da werden dann im Acker Millionen von Sterbeprogramme werden dann wachgerufen. Und dann kommt der Weizen überall, da kommt so das Hellgrüne aus dem Boden heraus, nicht wahr? Und dann hat jedes Weizenkorn hat seinen eigenen Auftrag. 30, 60, 100-fältig. Das passiert. Und jetzt überleg mal, mit unserem Sterben wird einmal ein Meer von Herrlichkeit in der Ewigkeit wachgerufen. Also nicht mit dem, was du kannst und was du mit deinem Können einsetzt. Denn das willst du ja. Jeder Mensch, wenn er normal ist, der möchte das, was er kann, was ihn besonders auszeichnet, das möchte er auch realisieren. Das hat die Natur in uns Menschen hineingelegt oder Gott in uns hineingelegt. Das ist nicht gemeint, sondern gemeint ist das, was ich jetzt zu Eingang gesagt habe, nämlich wenn du dich überwindest um Jesu Willen für einen anderen Menschen in irgendeiner Weise zurückzutreten, um seinetwillen oder besser gesagt um Jesu Willen. Du wirst dir dann immer zu Mut machen, geduldig zu bleiben, da, wo dich der Sämann hingestreut hat. Also der Sämann hat ja keinen gefragt, nicht wahr, ob das Samenkorn auch da liegen möchte, wo es hingestreut worden ist, sondern du bist einfach hingestreut worden. Gott hat bestimmt, dass du da hingestreut worden bist, wo du dann geboren worden bist, wo du gelebt hast, wo du zur Schule gegangen bist, wo du deine ersten Menschen kennengelernt hast und so weiter. Und so bekommt jedes Körnlein seinen Sterbeort zugewiesen, nicht wahr? Und dann kommt das Sterben über diese Menschen. Da wird dann jetzt im Bilde gesprochen, da wird dann der Traktor kommen, nicht wahr, und wird diese Samenkörner wird er in die Erde stampfen, da wo der Stallmist ist und die Käfer und die Würmer, nicht wahr, da hat keines dieser Körnlein hat gesagt, ich möchte das erleben. Aber da kommt die Frucht heraus. Einfach verfaulen müssen in der Erde mit dem ganzen Potenzial, das das Körnlein in sich hat. Also das ist für einen normalen Menschen ist das wohl das Schwerste. Sterben müssen mit dem, was du in dir hast, ohne dass du das an den Mann bringen kannst. Ich staune immer wieder, im Laufe meines Lebens habe ich eine Unmenge von Pastoren kennengelernt und ich staune immer wieder, wie Gott manchmal ganz begabte Menschen an den unnützesten Orten verbraucht. Da ist ein, ich möchte nicht wissen, wie manche Pastor da einen Sterbevorgang sein Leben lang hat erleben müssen. Gott hat das zugelassen. Die Frucht wird kommen. Nicht wahr? Da wird sich alles auflösen im Samenkorn, alles wird sich zersetzen bis zum vollkommenen Nichts. Und da will dann niemand mehr wissen, dass da mal ein Samenkorn gelegen hat und das dann mit dem Überleben hat sterben müssen. Aber genau dieses Programm hat Jesus für dich und für mich vorgesehen. Und das ist das eigentlich Wertvolle. Nur deine Bereitschaft, nichts mehr sein zu wollen, führt dich zu den Früchten der Herrlichkeit, die Gott für dich bestimmt hat. Entsprechend dem Geheimnis der Naturfrüchte entstehen da, wo du nichts Eigenes mehr retten willst, wenn sich dein Leben total aufgelöst hat. Andererseits, wenn du dich dann immer dagegen sträubst und dich immer entziehst, dann entgeht dir nicht das Heil. Das Heil hast du von Jesus. Aber alles, was Jesus auf deinem Leben aufbauen möchte für die Herrlichkeit, das verspielst du dann. Mensch, als mir das mal bewusst geworden ist, da habe ich gemerkt, dass ich wesentliche Teile meines Lebens verlebt habe, auch als Gläubiger. Stehst du dann da ist jetzt ist das kaum sichtbar. Jetzt merkst du das vielleicht gar nicht, dass du ständig auf dieser Ebene eigentlich lebst. Ich richte mein Leben ein, so wie es mir Spaß macht. Ich richte mein Leben ein, wo ich möglichst eben von der Schönheit des Lebens her leben kann. Nicht wahr? Und ein anderer, der in gleicher Weise wie du zum Glauben gekommen ist, der vielleicht von Anfang an in dieses Geheimnis, in diese Wahrheit hineingeführt worden ist, der sagt, ich will mein Leben ganz bewusst für die Menschen leben, die Gott mir näher gestellt hat. Bei jedem, was du tust, wächst dann so ein heimlich hellgrüner Keimling, nicht wahr? Und der wird dann immer fester, immer größer, bis dann eben die Ähre entsteht. Also jetzt im Bilde gesprochen, die Ähre entsteht, die Frucht, und die sich dann 60 oder 100-fältig zeigt und dann schwere Ähren, nicht wahr, die beugen sich vor Gott. Und am Ende steht etwas völlig Neues da. Und in der Herrlichkeit eine schwere Ähre vom Winde gebeugt. Und das ist die Frucht aus dem erstorbenen Leben. Das große Wunder, das in der natürlichen Welt gilt und in der übernatürlichen Welt. Ganz genau so. 1:1. Wenn du einmal dein Leben in dieser Vollendung vor dir hast, wenn du also einmal in der Ewigkeit vielleicht vor Gott, ich weiß nicht, wie das ist, aber wir werden ganz bestimmt einmal Rückblende haben müssen vor Gott. Wenn das einmal geschieht, dann wirst du nur noch Gott danken, dass all dein eigenes ehrgeiziges Schaffen in der Auflösung hat enden dürfen. Da hat enden dürfen, wo du dich möglicherweise jetzt im Augenblick noch sträubst. Denn in der Herrlichkeit kennst du dein Leben nur noch aus der vollendeten Frucht. 30, 60, 100-fältig. Das ist dann das Weizenkornwunder, mit dem du in Ewigkeit leben wirst. Also das ist schon, wir haben es hier wirklich mit einem ganz, ganz ernsten Thema zu tun. Nicht sogar Jesus selber hat sich diesem Wunder gestellt. Er hat selber als Weizenkorn sich aus dem Himmel heraus werfen lassen. Wenn Jesus das ja sagt, nicht wahr, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Jesus ist ja aus der Ewigkeit deswegen in die Erde gefallen, damit er hier Frucht bringt, und zwar eine Frucht, die über jede Vorstellung hinausgeht. Er hat Alle Menschen hat er erlöst zur Herrlichkeit. Ob sie das angenommen haben oder nicht, ist eine andere Frage. Aber alle Menschen haben die Erlösung im Hintergrund, weil Jesus das vollkommene Weizenkorn geworden ist. Das größte Licht ist dann im Himmel erloschen. Und dann ist irgendwo unten bei einem galiläischen Zimmermann ist dann das Licht aufgegangen. Nicht? Und da sind dann die zwei, der Papa und der Sohn, die sind dann da unterwegs gewesen, haben da irgendwo irgendwelche Dachstühle da repariert oder was. Nicht wahr? Und Jesus hat das ganze Potenzial in sich gehabt. Und er hat jahrelang, hat er dann so mit seinem Vater, ist er da auf Tour gewesen und hat den anderen Leuten helfen müssen. Nicht wahr? Was war das für ein Sterben, verstehst du? Und so hat sich Jesus alles angeeignet, autodidaktisch angeeignet, was da so war. Nicht wahr? Er kommt aus der Herrlichkeit und hat alles oben gelassen. Das ist für mich immer auch ein ganz großes Wunder, was ich fast nicht verstehen kann. Er hat alles oben gelassen, so sagt es die Bibel, die Weisheit. Er hat Weisheit lernen müssen. Er hat die Barmherzigkeit oben gelassen. Er hat Barmherzigkeit lernen müssen wie wir. Jesus hat immer zu leiden müssen, um gehorsam zu lernen. Das steht an verschiedenen Orten in der Schrift. Jedes wird erwähnt. Für Jesus ist damit ein lebenlanges Sterben vorgesehen. Verstehst du? Und dieses Sterben hat er aus freien Stücken gewählt. Und es ist ein ganz großer Unterschied, ob das Leid auf jemanden zukommt oder ob er es sich selbst anbietet. Das ist ein ganz großer Unterschied. Jesus hat es sich selbst angeboten. Er hat selbst gesagt, nicht wahr, dass er das Weizenkorn ist und er hat es so gemeint, er hat es jetzt nicht expressis verbis gesagt, aber als im Zusammenhang, als er das sagte, ich bin das Weizenkorn, ich falle in diese Erde hinein und werde in meiner ganzen Lebenszeit werde ich einen Sterbensprozess durchleben, der seinen absoluten Höhepunkt dann am Kreuz auf Golgatha stattfand. Und ja, die Theologen, die waren ganz entsetzt, nicht wahr? Das kann doch nicht angehen, nicht wahr, dass der Messias auf diese Erde kommt und dann stirbt wie ein Weizenkorn. Wo gibt's denn sowas? Nicht die Moslems, die glauben das ja heute noch. Das ist nicht möglich. Doch, sagt Jesus, doch. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Jesus und die Menschen wären getrennt. Nicht wahr? Jesus wäre allein, was jetzt die Menschen anbetrifft. Wir wären getrennt von Jesus, wenn er das nicht von Anfang an, ehe Adam war, hat Jesus schon gewusst, ich werde das Weizenkorn. Und so ist er seinen Sterbesweg gegangen bis zur allerletzten Konsequenz, bis zu seinem Tod am Kreuz. Paulus sagt, dass Gott ihn deshalb, weil er das auf sich genommen hat, freiwillig, deshalb erhöht hat über alles und ihm deshalb einen Namen gegeben hat, der über alle Namen ist. Also nicht, weil er einfach Gottes Sohn war. Natürlich hat das einen Zusammenhang, ist ja logisch. Aber Paulus will damit sagen, dass Gott ihm das belohnt hat. Seinem eigenen Sohn Jesus hat er das belohnt, weil er das getan hat. Verstehst du, das ist unerhört, weil er sich selbst total restlos von Anfang bis zum Schluss seines Lebens zum Weizenkorn hat machen können. Sterben hat er zu seiner eigentlichen Berufung gemacht. So. Manche sagen jetzt, das kenne ich ja schon längst. Okay, aber auf diesem Hintergrund die Frage an dich. Verstehst du, was machst du jetzt mit seinem Sterben, mit dem er dir vorangegangen ist? Da kann es doch nicht um deine Verwirklichung gehen, sondern um die gleiche Einstellung, wie sie Jesus auch hatte, um deine Hingabe ohne deinen täglichen Egoismus und Starrsinn. Das ist ja das Problem, verstehst du? Ich, ich, Ich sehe das ja an mir. Wenn ich etwas predige, dann predige ich immer etwas, was mich selber auch betrifft und wo ich selber auch mittendrin bin. Nicht, wo ich sagen kann, das habe ich hinter mir. Worüber ich jetzt rede, das habe ich nicht hinter mir. Nicht wahr? Dieser tägliche Egoismus und dieser Starrsinn, den wir haben und der ja, wenn wir das nicht wissen und nicht darauf achten, der ja mit den Jahren immer tiefer wird und wir werden immer verblendeter in dieser Hinsicht, nicht wahr? Der ist so tief in unserer Seele drin, so tief, dass wir merken, das, was wir hier abhandeln, was Jesus gesagt hat, dass das eine unerhörte Schärfe hat. Was wollen wir denn machen, wenn wir im Himmel sind mit unserer Ego-Seele, die dort ja keinen Schreibtisch mehr hat, wo die Urlaubskataloge drin sind und wo nicht mehr andere da sind, die für dich arbeiten oder das Geld einbringen. Dort sind nur noch geheiligte Menschen, die miteinander glückselig sind in ihrer Herrlichkeit. Da ist nicht ein einziges Wesen, der seinen Erfolg noch in irgendeiner Weise sucht, der seine Schönheit ausspielt oder seine Redegabe oder seinen Reichtum, Klugheit und was es alles gibt. Das alles, was für uns eigentlich selbstverständlich ist und wo wir nie drauf achten, das alles wird dort nicht mehr sein. Dort leuchten alle in letzter Reinheit und in letzter Herrlichkeit. Verstehst du? Und wenn du jetzt nicht auch so werden willst, ja, was zieht dich denn nach oben? Verstehst du? Dann geh doch lieber zu deinesgleichen. Oben müsstest du ja ständig fliehen mit deiner alten Seele, wenn du immer die Möglichkeiten abweist, die der Herr dir heute gibt und die du ohne gedankenlos, wie ich das auch getan habe, gedankenlos einfach abweist. Verstehst du, da wirst du jetzt tausendmal lieber bei deinem schwierigen Ehepartner bleiben und ihn aushalten lernen, damit du ihn Gott einmal viel herrlicher zurückgeben kannst, als du ihn empfangen hast. Aus diesem Grund heraus. Das sind dann die eigentlich großen Früchte deines Lebens und nicht was du aus deinem Können und was du aus deiner Souveränität heraus tust und wo dir vielleicht alle zujubeln. Nicht das. Jesus sagt, selig sind die bereit sind, Leid zu tragen, Leid auf sich zu nehmen. Die bekommen den Trost Gottes. Oder die Barmherzigkeit, er spricht dort auch bei den Seligsprechungen auch von Barmherzigkeit. Barmherzig sein heißt nicht einfach, ja, ich bin barmherzig mit allen Menschen, sondern das kostet auch manchmal sehr, sehr viel. Oder Menschen, die verfolgt werden um Jesu Willen. Wie der Bonhoeffer, dessen Lied wir gesungen haben, nicht wahr? Die besitzen das Himmelreich. Das sind alles große, verheißungsvolle Sterbeprogramme. Und wenn du das nicht erkennst, verstehst du, dann verspielst du jeden Tag eigentlich etwas ganz, ganz Wesentliches, was Gott auf dem Fundament, das er dir gelegt hat, aufbauen möchte. Warum kannst du nicht ganz gelassen einfach das von Jesus entgegennehmen, wenn sie doch eine so große Verheißung haben? Ich weiß, dass manche Gläubige, die wollen diese Botschaft nicht hören. Ich weiß das. Ich will nur mal sagen, wir haben früher, ich will jetzt nicht sagen, was für eine Konferenz, aber wir haben früher eine ganz bestimmte Konferenz alle Jahre gehabt. Das haben wir dann nachher nicht mehr gemacht. Also Andreas hat das nicht mehr gemacht. Die haben jedes Mal nur das Thema gehabt von der Selbstverwirklichung. Dann haben sie dann immer die entsprechenden Bibelstellen herausgesucht, die Selbstverwirklichung unterstreicht, so wie sie das gedacht haben. Aber eigentlich ist der Tenor, den Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat, genau der andere. Genau der andere. Sterben. Drüben werden wir mal erkennen müssen, dass man völlig ergeben und geheiligt sein muss, reines Herzens, wenn man Jesus schauen will. Niemand wird drüben seine Früchte haben, der hier nicht zum Weizenkorn geworden ist. Und da kommst du einfach nicht umhin, auch mal in deinem Herzen zu recherchieren, da mal hineinzuschauen. Also da nochmal bewusst werden, wo eigentlich der Entstehungsort deiner Gedanken ist, deiner Entscheidungen ist. Da, wo Jesus dir seine Impulse gibt. Dort hat nämlich Jesus einen ganz üblen Doppelgänger, musst du wissen. Und das ist der Ego. Der Ego, der hat sich dort eingenistet. Und da mach dir mal nichts vor. Der Ego, der verduftet nicht einfach, weil jetzt Jesus dorthin gekommen ist. Der Ego will bei den Gläubigen, ich spreche jetzt von den Gläubigen, ich spreche jetzt von uns, ich spreche jetzt von mir. Der Ego, der will immer Jesus mit sich verbinden. Oder du willst es vielleicht. Immer Jesus und der Ego miteinander verbinden. Da kann man doch was machen miteinander. Der Ego treibt ja dort ein ganz übles Versteckspiel oder Verwechslungsspiel. Immer im Gewand des Frommen, des Klugen, des Vorzeigbaren und immer so, dass du ihn erst von hinten erkennst. Immer dann, wenn bereits die Saat schon aufgegangen ist und du dich hinterher fragst, ja Menschenskinder, wer hatte denn hier die Hand im Spiel? Wie konnte ich nur so kurzsichtig sein und mich laufend abhalten lassen und täuschen lassen? Du merkst es ja immer zu spät, wenn du dem Sterben ausgewichen bist. Immer hat dir der Ego vorgaukeln können, dass dich nur die Kür zu interessieren hat. Und die Pflicht ist ein wegschiebbares Übel. Das kann man ja. Man kann das Leben so einrichten, dass die Pflicht alles andere machen und ich habe dann die Kür, nicht? Kann man. Und viele Gläubige, die haben ihr ganzes Leben auf diesem Ego aufgebaut. Ich auch. Lange, lange, lange Jahre. Nicht Pflicht und Kür. Das sind ja zwei Begriffe aus dem Sport, aus der Pferdedressur. Nicht mit der Kür, da zeigst du den Leuten, was du kannst, was du bist, was besonderen Eindruck macht auf die Zuschauer. Und du nimmst dann die Hoffierungen der Leute entgegen, die Privilegien, die man dir gibt. Nicht wahr? Das ist im Sportsleben so, aber das ist auch im Berufsleben so, das ist auch in der Familie so und das ist auch in der Gemeinde oft so. Da überlegst du nicht lange, du bist immer sofort bereit bei der Kür. Aber da gibt es auch das Pflichtprogramm bei der Pferdedressur. Und das ist wirklich nicht jedermanns Ding. Weiß nicht, wer sich für die Pferdedressur interessiert. Ich gucke das ja manchmal, aber das ist ja wirklich komisch. Das Pflichtprogramm beim Pferdebereich, also bei der Kür und bei der Pflicht. Kür ist interessant, da springen sie, da sieht man was. Aber das muss mal das Pflichtprogramm, da musst du mal da hinschauen, wie das Pflichtprogramm aussieht. Die Pferde, die müssen lernen, das ist Pflicht, das müssen alle gleich machen, müssen lernen, dann in einer bestimmten Weise zu gehen. Das ist ein ganz unangenehmes Programm. Da müssen die Pferde so urkomisch daherhinken. Ich denke immer, die gehen, als hätten sie Parkinson. Und mal ganz ehrlich, meine Pflichten kamen mir manchmal auch so vor. Dann überließ ich sie den anderen. Ich habe mir mal das aufgeschrieben, in einem anderen Zusammenhang, was ich mir alles geleistet habe, wie ich das einfach alles immer abgeschoben habe. Ich könnte jetzt Beispiele, ja, vielleicht eines Mal stellvertretend, im Evangeliumsrundfunk zum Beispiel, ich war ja 28 Jahre im Evangeliumsrundfunk, und da musste man dann immer, jeder Redakteur, oder mindestens bestimmte ausgewählte Redakteure, die mussten dann immer ein halbstündiges Programm gestalten. Nicht? Und dann hast du die Lieder zur Verfügung und so. Und da musste man immer, wenn man ein Lied holte, der ERF hatte damals Tausende, also wirklich viele Tausende von Liedern, da war ein ganz großes Archiv. Da musst du dann immer die Lieder eintragen, die du dann genommen hast, weil mal zwei oder drei Hörer geschrieben haben, ja, sie haben mittags das gleiche Lied genommen wie abends. Das ist doch keine Todsünde, nicht? Und dann hat man das so angeordnet, dass man immer die Lieder eintragen musste. Siehst, das habe ich nie gemacht, Habe ich gedacht, ich bin doch nicht blöd und so. Dann kam das natürlich, wie das ja ist, nicht wahr? Das kam dann immer an die Oberfläche, nicht wahr? Und dann musste ich dann immer wieder vor den Kati. Aber das ist nur, also, wollte ich eigentlich nicht sagen. Aber das, nicht wahr? Das ist die Pflicht. Nun hat Gott manchmal Pflichten uns auferlegt. Ich will nicht sagen jetzt, meine Worte wollen das nicht sagen, dass man einfach alles gedankenlos machen muss, was andere sagen. Wirklich nicht. Aber ich habe mir dann Dinge geleistet, einfach die nicht in Ordnung waren, wo ich mich ganz bewusst einfach aus der Pflicht ausgeklinkt habe. Oder wo man dann einfach das so anordnet, dass die Pflicht andere machen und dass man selber sich dann ganz der Kür widmen kann. Warum ich dieses Thema dann hier heute Abend mal so dezidiert vortrage, hat seinen Grund unter anderem auch in einem Traum, den ich hatte. Ich bin kein Traumdeuter oder so, oder dass ich besonders auf Träume achte. Aber einmal hatte ich, gegen den Morgen, bin ich also wirklich ganz entsetzt aufgewacht, hatte wirklich einen ganz schrecklichen Traum. Und der hat in meinem Leben etwas Entscheidendes bewirkt. Ich will das mal kurz erzählen. Ich habe geträumt, nicht? Ich stehe vor einem brennenden Haus. Ich sehe das heute noch. Ich sehe heute noch, wie die Dachbalken gebrannt haben, überall, alles hat gebrannt. Und dann war eine Straße zwischen mir und diesem Haus. Und da war eine Öffnung vor mir, so eine runde, große Öffnung, die ging hinüber zu diesem Haus. Und neben mir auf der rechten Seite stand ein Mann. Und der ging da kam eine ganz große Hitze. Und dann ging dieser Mann zu dieser Öffnung hin und ich warnte ihn noch, sagte, Sie können doch da nicht hingehen, das ist ja grauenhaft heiß. Und er sagte immer dasselbe zu mir, wiederholt, immer wieder dasselbe, ich muss zum Fundament. Immer wieder, ich muss zum Fundament. Und dann ist er da hingegangen und dann hat er noch einmal sich umgedreht und mich angeschaut. Und es war, was ich sage, das war so entsetzlich, das sehen zu müssen, dass ich mich umgewandt habe, nicht wahr, und bin dann aufgewacht. Dann habe ich lange Zeit, also das vergingen Wochen, hatte ich diesen Traum hatte ich immer mit mir gehabt. Also wenn man so etwas träumt, das vergisst man dann einfach nicht. Und hatte dann eigentlich gedacht, naja, das gibt's halt mal, dass man ganz furchtbar erschreckt und so. Und dann hatte ich das bei Jesaja gelesen. Er war so geschunden, dass man sein Angesicht vor ihm verbarg. Und das hatte ich gemacht vor diesem Mann. Und ich hatte das nie verstanden. Warum schaut man denn nicht hin, wenn einer so leidet? Warum verbirgt man das Angesicht vor dem Mann, der da am Kreuz ist, wenn er so leidet? Warum verbirgt man sein Angesicht? Da hatte ich das plötzlich begriffen. Es gibt ein Leiden, das so schrecklich ist, dass man das Angesicht verbirgt, dass man es nicht aushalten kann. Und so war das dann also, dann ist mir plötzlich aufgegangen, warum er immer wieder sagt, ich will zum Fundament. Alles kann im Leben abbrennen. Dass einmal, wenn wir bei Gott sind, nur das Fundament da ist. Und so kam mir das Leben vor. Nie hat mir mal einer gesagt, dass man trotzdem, dass man an Jesus glaubt und sein Leben Jesus gegeben hat und es heilig ernst nimmt, was das Fundament dann betrifft, dass man trotzdem ein Feind des Kreuzes sein kann. Das war ich zu keiner Zeit ein Feind vom Kreuz Jesu. Verstehst du, der Jesus war meine Rettung, mein Heil. Das Kreuz war immer in unserer Wohnung und das war ein ganz ehrliches Bekenntnis. Ich bin zwei Jahrzehnte regelmäßig auf der Straße gewesen, habe auch das Evangelium verkündigt. Ich habe das ernst genommen. Aber ich habe das Kreuz, das Gott mir auferlegt hat, Das habe ich weggeschoben. Verstehst du, Jesus muss dann immer mit deinem Ego arbeiten. Er kann nicht auch Frucht für die Ewigkeit aus deinem Leben herausholen. Viele Pastoren sagen die meinen das gut und sogar, und natürlich ist das auf eine gewisse Weise ja nicht falsch. Aber sie sagen immer, wenn Menschen sich bekehren, das ist meine Frucht. Nicht, ich habe Früchte, nicht, weil Menschen sich bekehrt haben. Das ist wunderbar und da kann ich nur sagen, Halleluja, geschehe doch das häufiger. Aber von der Frucht, die wir hier verhandeln, ist das nicht, das ist nicht diese Frucht, sondern was wir hier verhandeln, ist diese Frucht, die wirklich dann einmal bei dir sein wird und wo die in der Herrlichkeit einmal Gott zeigen wird, was das bedeutet, wenn man hier auf der Erde das, wovon wir reden, ganz ernst nimmt. Also, noch einmal, nicht ein Feind vom Kreuz unseres Herrn war ich, aber ein Feind vom persönlichen Kreuz. Und das schreibt Paulus mal den Philippern. Er sagt, leider muss ich es euch noch einmal sagen, was ich euch, sagt Paulus den Philippern, was ich euch schon so häufig gesagt habe. Und dann sagt er, und ich sage es diesmal unter Tränen. Viele von euch beweisen sich durch ihren Wandel als Feinde des Kreuzes. Ihr ganzes Trachten ist auf das Irdische gerichtet. Verstehst du, diese Leute in Philippi, die hatten bestimmt nicht das Kreuz Jesu kritisiert oder das waren ja Christen, die gehörten ja zur Gemeinde. Aber sie waren gegen das Kreuz, das sie selber hätten tragen müssen. Feinde des Kreuzes sind Menschen, die nie gelernt haben, auf den Geist Gottes zu hören. Die lassen sich ständig von ihrem Ego leiten und haben keinen Freund, der ihnen jemals sagt, ein guter Freund tut das. Der sagt dir auch mal, hör zu, was du machst ist gut und ich stehe hinter dir und du weißt, ich hab nur positive Gedanken dir gegenüber. Aber ich muss dir mal sagen, überlege mal, ob du nicht wesentliche Teile deines Lebens vom Ego bestimmen lässt. Das ist ein guter Freund, der dir das mal sagt. Ich habe auch manche Stoppschilder überfahren. Auch das ist, wenn dir das später mal klar wird, tut dir das sehr weh, nicht wahr? Dann sagt man einfach, nein. Wenn du spürst, Gott will das nicht, du sagst das nicht expressis verbis und nicht so massiv, aber im Grunde, ganz tief innen, überfährst du immer diese Stoppschilder, die Gott dir aufgestellt hat. Du ignorierst das einfach. Das sage ich dir, wenn es hier noch so ein paar wenige Junge, die ich hier sehe, denen sage ich mal ganz bewusst, weil mir das so am Herzen liegt, es ist etwas ganz Besonderes, wenn du in jungen Jahren lernst, wirklich hinzuhören, was Gott eigentlich will. Und wenn du es nicht weißt, dass du das aushältst, bis du es weißt. Das ist Hinhören. Wenn du das tust, verstehst du, dann hast du ein Leben vor dir, das viel Frucht verspricht. Ich muss sagen, wenn du später mal im Leben in der Rückschau das erkennen musst, wie ich das auch erkennen muss, verstehst du, dann tut dir das sehr weh, weil du sagen musst, ich habe sehr, sehr viel Zeit, die Gott mir gegeben hat und wo Gott etwas hätte aufbauen können, die habe ich eigentlich vertan. Auf Gott hören ist ganz, ganz, ganz wesentlich im Leben. Und wenn du das erst im Alter erkennst, dann kannst du das nie mehr nachholen im Leben. Nie mehr. Du kannst mit Gott reden drüber und Gott hat dann sicher anderes vor. Nicht wahr, ein solcher Altersschmerz, den du dann hast, der ist ja auch gut. Ist ja gut, wenn man das, solange man lebt, noch erkennt, dann kann man mit Gott noch drüber diskutieren. Aber diese Tatsache ist eben dann vorbei. Du hast dein Leben zum großen Teil einfach verschenkt. So, ich habe das einfach mal sehr, sehr deutlich gesagt. Ich will nun ganz bewusst nicht missverstanden werden, wie spät haben wir denn eigentlich? Ich habe keine Uhr. Ne?
8 Minuten vor halb.
Ja, habe ich noch 8 Minuten, okay. Ja.
10 Minuten.
Das will ich noch, das ist mir ganz, ganz wichtig noch am Herzen. Ich will natürlich jetzt nicht missverstanden werden, nicht wahr? Natürlich will der Herr, dass du einen Traum hast. Das ist ja logisch. Natürlich freut sich der Herr, wenn du begabt bist, wenn du Pläne hast, wenn du Ziele hast. Das gehört zum Leben. Ist ja logisch. Aber dann lass dir deinen Traum nicht vom Ego missbrauchen. Das ist meine Rede. Du musst wissen, immer dort, wo du stark bist, wo du was kannst, wo du weißt, dass du zielgerichtet etwas angehst, immer dort, wo du gut bist, wo du das Leben im Griff hast, immer dort kämpft auch der Ego am verbissensten, dass du nicht sterben kannst oder nicht sterben musst dabei. Dort, wo du immer denkst, ich bin ja sowas Besonderes und ich kann das und das gelingt mir. Nicht wahr? Da, wo du vielleicht am meisten Angst hast, also da, wo du schwach bist, da, wo du merkst, du bist immer angewiesen auf Gott oder manchmal auf andere Menschen, nicht wahr? Da weißt du ja, wenn du schwach bist, weißt du ja, dass Gott deine Stärke ist. Du weißt ja, dass Gott gerade dann, wenn du selber ohnmächtig vor ihm bist, dass das gerade die große Chance Gottes ist. Das hast du schon 100-mal gehört. Aber du überschätzt dich dort, wo du immer meinst, gut zu sein. Verstehst du, Satan ist dort gefallen, wo er gut war. Bisher hast du vielleicht gedacht, naja, in meinem Leben, da klemmt es halt ein bisschen, was so gewisse Beziehungen anbetrifft. Aber das sind ja Nebensächlichkeiten. Für den Herrn ist ja die Treue im Großen wichtig. Und da kann ich mich ganz gut sehen lassen. Nein. Bei Gott zählt diese Art Treue nicht. Gott achtet sehr genau auf deinen Charakter. Sehr genau. Das ist Gott ganz, ganz wichtig. Und dein Charakter sagt aus, ob du wirklich bereit bist, zurückzustecken, ob du bereit bist, Weizenkorn zu werden, willig zu werden, für die Alltäglichkeiten zu sterben. Das hat mit deinem Charakter zu tun. Manche würden sogar sagen, dein Charakter sagt aus, ob du gekreuzigt bist mit Christus. Der Ego kann dich dann nicht mehr von den Dingen fernhalten, an denen du eigentlich sterben solltest. Du weißt dann, es ist Jesus, der dich in dein Umfeld gerufen hat, so wie sich dein Umfeld jetzt zeigt, so wie es jetzt ist. Und weil er dich gerufen hat, hat er für dich auch den passenden Ort gewählt. Nirgendwo anders als dort, wo du jetzt bist, hat er dich als sein Weizenkorn zum Sterben gesät. Dort, wo du jetzt im Augenblick bist. Und deswegen sage ich zum Schluss, weihe dich doch dort, wo du jetzt bist, einmal mit ungeteiltem Herzen dem Herrn. Sage ja, Herr, hier bin ich, du weißt, das ist nicht mein Ding. Das ist nicht mein Ding, das ist nicht mein Ding, das ist nicht mein Ding. Der ist nicht, hat nicht meine Wellenlänge, die auch nicht. Und der kritisiert mich immer und der.
Schlechtes Beispiel.
Was?
Schlechtes Beispiel.
Ja, schlechtes Beispiel. Also, nicht wahr? Die kritisieren mich immer, Herr. Ich sage ja. Ich will für die Situation beten, ich will für die beten. Ich segne den, ich werde den segnen, und dich auch. Nicht? Das ist eigentlich das, wo ich zum Schluss hinaus will. Sage ja zu all den Hindernissen und Kümmernissen, in denen du bist. Ich sage es noch einmal, der Herr ist es, der dich dorthin gestreut hat. Also, Hör auf, ständig zu fragen, warum gerade du dort bist, wo du jetzt bist. Warum gerade du mit deinen besonderen Hindernissen immer zu leben musst. Vergiss nie, dass der Herr immer das Beste vorhat. Das Beste für dich. Das Beste, wenn er dein Leben so gestaltet, dass er immerzu die Fäden zieht und manchmal oder sehr häufig eben gerade so zieht, wie du nicht willst. Er hat dir jedes einzelne deiner Hindernisse und jedes einzelne deiner Kümmernisse mit seiner ewigen Herrlichkeit verbunden. Das ist die Botschaft vom Weizenkorn. In jedem kleinen Verzicht um seinetwillen ist schon der ganz kleine hellgrüne Keimling da, der dann in die Ewigkeit hineinwächst. Bei jedem, was du um Jesu willen oder um deines Bruders oder um deiner Schwester willen auf dich nimmst. Ich habe übrigens, interessant, seit Monaten, ich habe also einen Philodendron zu Hause und sage noch zum Abschluss, ein Philodendron zu Hause und habe seit Monaten immer wieder geguckt, wann endlich kommt da was raus. Das Alte stirbt ab und dann, ich habe das nachher beim Internet, habe ich da geguckt, nicht wahr? Dann wird das dann so beschrieben, das Alte stirbt ab und dann kommt dann also aus dem Alten heraus, kommt etwas Neues. Und im Alter, dann interessiert man sich ja plötzlich wieder für die Natur, was man ja in vielen Jahrzehnten nicht so beachtet hat. Das ist mir plötzlich ganz wichtig geworden. Und gestern Abend sehe ich zum ersten Mal das Hellgrüne, das da rauskommt. Verstehst du? Und so freu dich jetzt schon, wenn du sagst, ich mache das um Jesu willen. Das Hellgrüne, das kommt raus. Kommt raus. Was ist das für ein großer Sieg, wenn jetzt dein Herz fest wird für den Herrn und fest wird für den Platz, durch den du zu deiner bleibenden Frucht gelangst. 30, 60, 100-fältig. Ich habe immer in letzter Zeit immer ein Gebet, das mir in diesem Zusammenhang ganz wichtig ist. Wir haben ja in der Schweiz haben wir auch einen Heiligen, das ist der Nikolaus von der Flüe. Das ist wirklich mit Recht, ist das in der katholischen Kirche ein Heiliger. Also nicht falsch verstehen jetzt. Aber das ist wirklich wahr. Also, und der hat folgendes Gebet gesprochen, habe ich zeitlang jeden Tag mehrmals gesprochen. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Dann bist du ein Weizenkorn.
Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Abend und danke dir für die Auslegung deines Wortes. Und ich bitte dich, dass du das, was uns angesprochen hat in dieser Stunde, dass uns das begleitet, auch in unserem Alltag, und dass wir das verinnerlichen können und das, was du in uns umsetzen willst, dass wir das auch umsetzen können. Ich danke dir, dass du so ein großes Vorbild für uns warst und dass wir in deinem Wort das auch nachlesen können, wie du gelebt hast und was du von uns möchtest. Und danke dir, dass du bei uns bist und mit uns gehst. Und bitte ich jetzt auch für den Abend und die Nacht, dass du mit uns gehst. Hab Dank dafür, dass du da bist. Amen.